Wir als Gemeinde, wir wollen Erweckung erleben. Wir wollen sehen, wie Gott uns neu anzündet, wie wir brennen, wie wir kompromisslos ein Christentum leben, das keine Kompromisse kennt, das kein Zurückhalten kennt, wie wir wirklich eine Gemeinde sind, die Gott liebt, die sich nach ihm ausstreckt und ihn sucht. Und so ist uns aufgefallen, dass wir uns auf diese kleine Wahrheit fokussieren wollen. Auf dich kommt es an, weil Erweckung ist nicht etwas von Tausenden. Erweckung ist nichts, was unter 10.000 geschieht, sondern Erweckung geschieht bei jedem von uns. Der du heute Abend da bist, der du live zuschaust, da beginnt Erweckung. In unserem Leben, wenn wir auf die Knie gehen, wenn wir Gott suchen, wenn wir eine heilige Unzufriedenheit in unserem Leben haben, mit dem Ist-Zustand und in der Bibel einfach sehen, was Gott machen kann, wo Gott uns hinführen will. Und wenn wir sagen, ich gehe auf meine Knie, ich werde verändert. Und dann werden wir sehen, dass Gott uns begegnet, dass er uns anzündet und dass wir hinausgehen dort, wo er uns hingesetzt hat. Und dass Menschen uns sehen, wie wir brennen, wie sie angesteckt werden von diesem Feuer und wie es langsam aber sicher sich ausbreitet. So sind wir in der Predigtreihe durch einige Themen gegangen. Wir haben uns mit Erweckung auseinandergesetzt. Und heute Abend möchte ich ein neues Thema anfangen, beziehungsweise ein weiteres Thema ansprechen, und zwar: Erweckung führt zu wahrer Anbetung. Wie ich mich vorbereitet habe, habe ich eine Bibelstelle zur Hand genommen, und wie ich die Bibelstelle durchgelesen habe und mich tiefer mit ihr beschäftigt habe, ist mir aufgefallen, dass anhand dieser Bibelstelle wir ganz viel daraus lernen können zu diesem Thema, dass Erweckung zu wahrer Anbetung führt. Und so möchte ich aus 1. Könige 18, Vers 36 bis 39 lesen. Da heißt es: Und es geschah um die Zeit, da man das Speiseopfer darbringt. Da trat der Prophet Elia herzu und sprach: O Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israel, lass das Volk heute erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich dies alles nach deinem Wort getan habe. Antworte mir, Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du der Herr, der wahre Gott bist, damit du ihr Herz zur Umkehr bringst. Da fiel das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde, und es leckte das Wasser auf im Graben. Als das ganze Volk dies sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Jesus, ich danke dir, dass das Wahrheit ist. Du bist Gott. Und ich danke dir, dass wir uns heute Abend mit deinem Wort beschäftigen dürfen. Ich danke, dass wir als Gemeinde diesen Wunsch haben, erweckt zu sein. Und ich danke, dass wir uns neu damit beschäftigen dürfen, was es bedeutet, eine erweckte Gemeinde zu sein. Und was es für Auswirkungen auf unserem Leben hat. Nämlich, dass wir dich anbeten. Und so bete ich, dass du einfach deine Worte heute Abend nutzt, dass du dein Wort nutzt, um uns zu beschneiden. Dass das gehen muss, was nicht da sein soll, dass du das hinzufügst, Jesus, was fehlt. Und ich bete einfach, dass du uns formst in dein Ebenbild, sodass wir wirklich zurückschauen können und sehen dürfen, wie du uns veränderst durch dein Wort, wie du uns formst und wie du uns zu einer erweckten Gemeinde machst und formst, die wirklich einen Unterschied macht, die du gebrauchst, um dich zu verherrlichen in dieser Welt und die du gebrauchst, um dich groß zu machen. In deinem Namen bete ich und ich danke dir. Amen. Für den, der die Bibelstelle ein bisschen aufmerksam mitverfolgt hat, den sind vielleicht direkt die Punkte aufgefallen, die wir heute betrachten werden. Und zwar werden es drei größere Punkte sein, die wir anschauen wollen. Und zwar geht es im ersten um Israel. Wir sehen hier Elia, der etwas macht, der auch ins Gebet geht, aber er betet nicht für sich selber, sondern er betet für Israel. Und deswegen wird der erste Punkt, den wir uns anschauen, der Zustand von Israel sein, beziehungsweise wir schauen uns den Zustand eines schlafenden Volkes an. Dann geht es weiter und wir schauen und sehen, dass Elia, er betet um Erkenntnis. Er betet nicht, dass große Wunder geschehen, sondern er bittet, dass Erkenntnis geschieht, weil er weiß, dass Erkenntnis Erweckung bringt. Und deswegen ist der zweite Punkt Erkenntnis, die Erweckung bringt. Und schlussendlich sehen wir, dass Israel umkehrt, sie erkennen etwas, und die Erkenntnis, die sie bekommen haben, führt sie zur Erweckung oder ändert etwas in ihrem Herzen. Und so sehen wir, Erweckung führt zu wahrer Anbetung. Und wenn wir ehrlich sind, dann geben die Verse, die wir uns da gelesen haben, nicht wirklich einen so großen Kontext, dass wir sagen können, okay, das war der Zustand von Israel, sie haben das und das und das gemacht, damit sie als unerweckt gelten. Und deswegen möchte ich nur ein bisschen auf den größeren Kontext von 1. Könige 18, wo die Bibelstelle steht, eingehen. Und dann können wir ein bisschen daraus schließen, was so eigentlich der geistliche Zustand von Israel war. Zu der Zeit in 1. Könige 18, da gab es ein Königspaar, das regiert hat in Israel, das jetzt nicht gerade dafür bekannt war, dass sie die Gottesfürchtigsten waren. Um es anders auszudrücken, sie waren vermutlich, wenn wir die Geschichte der Könige anschauen, einer der gottlosesten Könige, die regiert haben. Es war nämlich der König Ahab und seine Frau Isabel. Und wenn wir schauen, was sie gemacht haben, dann fällt es uns gleich auf, dass sie etwas getan haben, was nicht im Willen Gottes ist. Vielmehr, sie haben gottlose Dinge gemacht, sie haben Israel weggeführt von Gott, sie bringen Götzen zum Volk und führen das Volk zum Götzendienst. Und so haben wir Israel, die hier diese Leiter haben, Ahab und Isabel, dieses Königspaar, das nicht gottesfürchtig ist, sogar Gott hasst und Götzen in Israel einführt. Diese Leiter brachten Israel von Gott weg und sie brachten sie zum Götzendienst. Das sehen wir daran, dass es unendlich viele Baalspriester gab. Es gab unendlich viele Götzenbilder für Baal und Tempel für Baal. Und überall wurde Baal verehrt. Vielmehr ist es so, dass wir sogar sehen, dass die Propheten und Menschen, die gottesfürchtig waren, verfolgt wurden. Sie wurden aus dem Land getrieben, getötet. Es war nicht einfach, zu dieser Zeit in Israel ein geistlich erweckter Mensch zu sein. Ein Mensch zu sein, der Gott liebt, der gottesfürchtig lebt und der in seinem Willen wandeln will. Und deswegen haben wir so mal einen kleinen Eindruck eventuell, wie es Israel geistlich ging. Es schien so, als ob Elia, in dem es in diesen Versen geht, so der einzige Mensch ist, der Gott noch treu geblieben ist. Und mit dem Kontext können wir eben zum ersten Punkt gehen. Der Zustand eines schlafenden Volkes. Und wie wir uns in dieser Predigtreihe befinden und mit Erweckung beschäftigen, haben wir schon einiges an Definitionen dazu gehört. Wir fragen uns immer, wenn wir uns mit Erweckung beschäftigen, was ist es eigentlich, wonach wir uns sehnen? Und so hat Otti in einer der ersten Predigten, und zwar in der Predigt Das Herz der Erweckung, eine Definition dafür gegeben, die wir eigentlich uns wieder anschauen können und die ganz gut da war. Erweckung ist das geistliche Erwachen von Menschen, die anfangen, die Realität durch Gottes Augen zu sehen, in eine lebendige Beziehung zu ihm leben und grundlegend verändert werden und im Gehorsam zu Gott leben. Und wenn wir mit dem Kontext, den wir uns angeschaut haben, Israel schauen, dann können wir ganz klar sagen, dass Israel nicht erweckt war. Israel war kein erwecktes Volk. Und dann habe ich mich gefragt, wir schauen immer, was ist eigentlich eine Erweckung? Aber haben wir uns schon mal gefragt, was das Gegenteil ist? Wie sieht jemand aus, der unerweckt ist? Beziehungsweise wie sieht jemand aus, der geistlich schläft? Und wie ich mir diese Frage gestellt habe, bin ich über Jesaja 30, Vers 9 bis 11 gestoßen. Und wie ich diese Verse gelesen habe mit dieser Frage im Hinterkopf, wie sieht jemand aus, der geistlich schläft, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Gott zeigt uns ganz klar, wie jemand aussieht, der ihm geistlich nicht gefällt, der nicht nach seinem Herzen lebt, der nicht erweckt ist. So lesen wir in Jesaja 30, Vers 9 bis 11. Es ist ein widerspenstiges Volk, lügenhafte Söhne, Söhne, die das Gesetz des Herrn nicht hören wollen, die zu den Sehern sagen, ihr sollt nicht sehen, und zu den Schauenden, schaut uns nicht das Richtige, sondern sagt uns angenehme Dinge und schaut uns Täuschungen. Verlasst den Weg, biegt ab von dem Pfad, lasst uns mit dem Heiligen Israels in Ruhe. Und wenn wir uns diese Verse genau anschauen, dann fallen uns ein paar Sachen auf, die so eindeutig sind und die wir so einfach auf unsere heutige Zeit projizieren können, beziehungsweise in unserer heutigen Zeit wiedersehen. Es fängt an, dass Gott beschreibt dieses Volk als ein widerspenstiges Volk. Und das ist ein ziemlich altes Wort meiner Meinung nach und ich in meinem Alltagsgebrauch benutze das Wort jetzt nicht so oft. Und deswegen habe ich gegoogelt und ich habe nachgeguckt, was sind so Synonyme, beziehungsweise was sind Worte, die man anstelle von Widerspenstigkeit benutzen könnte. Und da findet man dann Worte wie stur, die einsetzbar wären. Also es ist ein stures Volk. Man findet Worte wie hartnäckig, Es ist ein hartnäckiges Volk. Eventuell sogar rebellisch würde passen. Es ist ein rebellisches Volk. Und wenn wir das noch einfacher machen wollen, so dass wir es auch heute verstehen, in unseren heutigen Worten, dann denke ich, würde Paulus nicht sagen, dieser Mensch, er ist ein widerspenstiger Mensch, sondern er würde uns einfach sagen, er ist jemand, der in Sünde lebt. Er ist jemand, der nicht bereit ist, Buße zu tun. Er ist jemand, der weiß, was Gottes Wege sind. Er ist jemand, der ganz genau weiß, was Gottes Willen ist, aber er ist widerspenstig. Er ist stur, er ist hartnäckig, er ist rebellisch. Er tut das, was Gott nicht will. Wenn Gott sagt, geh nach links, dann geht er nach rechts. Wenn Gott sagt, bleib stehen, dann läuft er weiter. Und wenn Gott sagt, geh weiter, bleibt er stehen oder geht sogar Schritte zurück. Und so sehen wir, dass das etwas ist, was jemanden ausmacht, der geistig schläft. Er ist widerspenstig, er hört nicht auf Gott, er lebt in Sünde und möchte darin bleiben. Dann heißt es, sie sind lügenhafte Söhne. Lügenhafte Söhne, sie lehnen die Wahrheit ab. Sie wollen die Lüge. Sie wollen nicht die Wahrheit, sie wollen nicht die Wahrheit, die offenbart, was sie falsch machen. Sie wollen nicht damit konfrontiert sein und verstehen, dass ihre Hartnäckigkeit, ihre Rebellion nicht richtig ist. Deswegen werden sie von Gott als lügenhafte Söhne beschrieben. Aber hier müssen wir auch nicht naiv sein und denken, dass sie die offensichtlichsten Lügen glauben. Und sie sagen, okay, wenn ich den hier umbringe, das wird Freude in die Familie bringen. Offensichtliche Lügen, wo ein Blinder verstehen würde, dass es offensichtlich falsch ist, das sind nicht die Lügen, die sie in ihrem Leben haben. Es sind eher Täuschungen. Es sind Schmeicheleien, die sie in ihrer Sünde verweilen lassen. Es sind verdrehte Wahrheiten. Lügen, die einen Funken Wahrheit dabei hätten. Wenn wir nachdenken oder überlegen, was so Menschen vielleicht heute sagen würden, dann wären es so Sachen wie, es ist doch nicht schlimm, dass ich mit meinem Partner zusammenlebe. Wir heiraten doch eh irgendwann. Gott wird bestimmt nichts dagegen haben. Oder es ist doch bestimmt nicht so schlimm, dass ich Steuern hinterziehe. Der Staat hat eh genug Geld und Gott wird bestimmt nichts dagegen haben. Ich spende ja auch. Ich bin doch nicht stolz. Ich habe nur eine sehr gut ausgeprägte Selbstliebe. Ich kann ja nichts dafür, dass Gott mich so viel besser gemacht hat. Es ist doch nicht meine Schuld, dass die Person sich so aufreizend anzieht. Gott wird das bestimmt nicht so ernst sehen. Ich guck ja nur. Und so haben sie diese Lügen, die nicht offensichtlich sind und die nicht klar etwas Falsches darstellen in ihrem Leben. Lügenhafte Söhne, die Unwahrheiten haben, die sie aber schmeicheln, die sie in ihrer Sünde verweilen lassen. Und dann heißt es weiter, dass die Söhne, sie sind Söhne, die das Gesetz nicht hören wollen. Sie wollen nicht nur in ihrer Sünde bleiben und umwickeln sich mit Lügen, sondern sie wollen gar nichts mit der Wahrheit zu tun haben. Sie halten die Wahrheit fern von sich. Sie wollen mit der Wahrheit gar nicht in Berührung kommen. Sie wollen nicht konfrontiert werden mit einem Spiegel, der ihnen zeigt, wie sie wirklich sind. Dass das, was sie glauben, was sie tun und wie sie sind, dass es falsch ist. Sie wollen nicht erkennen, wo ihre Sünde ist, was in ihrem Leben verändert werden muss. Sie wollen ohne Konfrontation in ihrer Sünde leben. Sie sagen, lass mich doch in Ruhe. Und ich habe überlegt, was sind das für Menschen? Vielleicht sind das Menschen, die sogar in Gottesdiensten sitzen und die sich freuen, wenn es eine Predigt gibt, die ermutigend ist, die uns neu daran erinnert, dass wir so viel Gnade haben, aber die dann vielleicht die ersten Menschen sind, die sich beim Pastor beschweren, wenn es eine Predigt über Heiligkeit ist, über Gerechtigkeit, über einen Gott, der Sünde straft. Sie sind vielleicht die ersten Menschen, die nach der Predigt vorne stehen oder hinten beim Büro des Pastors stehen und sich beschweren und sagen, wir können doch sonntags nicht so etwas predigen. Wir können doch nicht die Sünden beim Namen nennen. Wir können doch nicht Menschen, die von Sonntag zu Sonntag auf den Gottesdienst hoffen, nicht etwas Ermutigendes sagen. Wir müssen immer ermutigen, wir dürfen nicht zurechtweisen. Und es wird unterstrichen damit, dass sie zu den Sehenden und zu den Schauenden sagen, dass sie ihnen Unwahrheiten weitergeben sollen. Das heißt, schaut uns nicht das Richtige, sondern sagt uns angenehme Dinge und schaut uns Täuschungen. Das unterstreicht nochmal diese Wahrheit, dass Menschen, die geistig schlafen, gar nichts eigentlich mit der Wahrheit zu tun haben wollen. Sie wollen in ihrer Sünde bleiben. Sie wollen sich nicht verändern müssen. Sie wollen nicht verstehen und erkennen, dass das, was sie tun, falsch ist. Aber was so die Krone ist und was mich wirklich überwältigt hatte, war, als ich diesen Vers wieder und wieder gelesen habe, da ist mir aufgefallen, dass im letzten Teil dieser Verse heißt es: Lasst uns mit dem Heiligen Israels in Ruhe. Es heißt nicht, lasst uns mit den Heiligen Israels in Ruhe. Also wir wollen nichts mit den heiligen Menschen in Israel zu tun haben, sondern es ist Einzahl, mit dem Heiligen. Lasst uns in Ruhe mit diesem gerechten Gott, mit diesem Gott, der Heiligkeit ist, mit diesem Gott, der heilig, heilig, heilig ist. Wir wollen nur diesen Gott hören, der Liebe ist, der keine Sünde kennt, der Sünde unter den Teppich kehrt, bei dem es keine Konsequenzen gibt. Wir wollen von unserem Götzen hören. Wir wollen von dem Gott hören, den wir uns selbst gebaut haben. Und wenn wir das zusammenfassen wollen würden, dann würde ich sagen, dass der Zustand eines unerweckten Volkes ein Zustand des Schlafens ist. Sie sind in Lüge verfangen und betäubt von der temporären Befriedigung der Sünde. Sie sind nicht bereit, umzukehren, reden sich ihre Sünde gut und wollen nichts von einem Gott der Heiligkeit hören. Um es in drei Worten zusammenzufassen: Sie hassen Heiligkeit. Und wie wir uns mit diesem Gedanken beschäftigen, müssen wir uns die Frage stellen: Wie ist unser Zustand heute Abend? Gibt es Bereiche, in denen ich Kompromisse mache? Gibt es Bereiche in meinem Leben, wo ich schon weiß, dass ich die Ohren zuhalte, wo ich extra wegschaue, weil ich noch nicht bereit bin oder weil ich nicht bereit bin, es sein zu lassen? Wo ich Sünde zulasse vielleicht, wo ich gar nichts dagegen habe, dass Sünde da ist? Und wir müssen ehrlich sein zu uns, vor allem, weil die Geschichte noch nicht zu Ende ist. Deswegen müssen wir ehrlich sein. Um Gnade annehmen zu können, müssen wir erstmal den Schritt in Richtung Gnade machen. Und wir dürfen als Christen keine Kompromisse machen. Und in dem Kontext hat Christian immer einen relativ witzigen Spruch. Und zwar: halber Christ, ganzer Mist. Und es bringt niemanden von uns etwas, wenn wir in unserem Christentum Kompromisse machen. Wenn wir Sünde Raum in unserem Leben lassen. Wenn wir sagen: Ja, Jesus, der will zwar, dass wir uns verändern, aber das ist doch eh nicht so schlimm. Es gibt Leute, die machen eh viel schlimmere Sachen. Es gibt Leute, die machen das und jenes. Und am Ende, wenn wir vor Gott stehen, dann ist er doch eh so liebevoll und gnädig, dann wird es wohl kein Problem machen, was ich in meinem Leben da lasse. Ich mache ja gute Taten. Sind wir bereit, heute in unserem Herzen die Wahrheit wirken zu lassen? Weil das ist nämlich der nächste Punkt. Erkenntnis, die Erweckung bringt. Weil wenn wir Wahrheit in unserem Leben wirken lassen, dann geschieht etwas in uns. Dann verändern wir uns grundlegend. Es heißt: O Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass das Volk heute erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich dies alles nach deinem Wort getan habe. Antworte mir: Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und damit du ihre Herzen zur Umkehr bringst. Und was mich hier erstmal ermutigt hat, ist, dass Elia für dieses Volk betet. Elia denkt sich nicht: Ach, dieses widerspenstige Volk, diese lügenhafte Söhne, es ist hoffnungslos mit ihnen. Es macht keinen Sinn, für sie zu beten. Gott schenkt mir ein neues Volk, das ich dienen darf. Sondern er steht im Gebet für sie ein. Und daraus lerne ich, dass es ist nie zu spät für Erweckung zu beten. So wie wir uns heute hier versammeln, wie wir uns montags versammeln und sonntags und die Jugend samstags, ist es nie zu spät für Erweckung zu beten. Wir dürfen auf unsere Knie gehen. Wir dürfen bitten, dass Gott etwas in unseren Herzen tut. Dass Gott uns neu erkennen lässt, wer er wirklich ist. Und diese Erkenntnis wird uns dazu führen, dass wir verändert werden. Diese Erkenntnis wird uns erwecken. Und was ich so interessant fand, ist, wenn wir uns genau anschauen, was Elia betet, dann betet er gar nicht, dass Feuer kommt. Und wenn wir die Geschichte kennen, dann ist da wie eine Wette zwischen Elia und den Baalspriestern, dass der Gott, der wirklich lebendig ist, soll doch das Opfer, das auf dem Altar steht, verbrennen und verzehren. Und Elia betet gar nicht dafür, dass Gott Feuer vom Himmel fallen lässt, dass er zeigt oder dass er ein Wunder schickt, sondern er betet um Erkenntnis. Er betet, dass das Volk heute erkennt, dass er der wahre Gott ist. Er bittet um Erkenntnis. Und so habe ich mir die Frage gestellt, haben wir ein zu kleines Verständnis davon, was es bedeutet, Gott besser kennenzulernen? Ist es uns unwichtig geworden, Gott besser kennenzulernen? Sehnen wir uns einfach nur von dem einen hoch zum anderen hoch? Sehen wir uns von Wunder zu Wunder? Gehen wir von Konferenz zu Konferenz, von Highlight zu Highlight? In Hosea 4, Vers 6 heißt es, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Denn du hast die Erkenntnis verworfen, darum will ich auch dich verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester seist. Und wie ich mir die Worte vor Augen gehalten habe, habe ich darüber nachgedacht. Wenn wir sagen, hey, ich bin an einem Punkt, ich möchte nicht mehr von Gott erkennen, ich möchte nicht mehr Gott kennenlernen, dann sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, ich möchte nicht mehr von Gott. Ich möchte Gott nicht mehr in meinem Leben. Es reicht, was ich jetzt habe. Noch mehr von ihm brauche ich nicht. Ich bin gut, so wie es mir geht. Und Gott sagt uns, wenn wir die Erkenntnis verwerfen, dann verwerfen wir ihn. Wenn wir nicht mehr von ihm erfahren wollen, wenn wir nicht mehr Zeit mit ihm verbringen wollen, wenn wir nicht mehr in sein Wort gehen wollen, mehr von ihm verstehen wollen, dann heißt es, dass wir nicht mehr von ihm wollen. Und so lernen wir, dass dieses unerweckte Volk nicht einen Mangel an Wunder hatte. Und so kann ich auch heute sagen, wir als Gemeinde, wir haben keinen Mangel an Wunder. Wir haben keinen Mangel an Wunder. Und so in dem Kontext oder in dieser Aussage schauen wir auf das Kreuz und wir sehen Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist, der in das Grab gegangen ist, wieder auferstanden ist, den Tod überwunden hat, den Feind entmachtet hat, den Vorhang zerrissen hat, den Weg in Gottes Gegenwart freigemacht hat, den Zorn Gottes auf sich genommen hat, den Kelch ganz ausgetrunken hat. Wir schauen auf diesen Jesus und er ist das Wunder, das uns für alle Zeit ausreichen sollte. Nicht, wenn wir von Wundern erzählen, wie der und der geheilt wurde, kommen Menschen zum Glauben, sondern wenn wir hinausgehen und von diesem Jesus erzählen, von dieser wunderhaften Geschichte, von dieser guten Geschichte erzählen, wenn wir diese gute Botschaft verkünden, dann kommen Menschen zum Glauben. Dann entsteht wahre Erkenntnis über Gott, die verändert. Nicht Wunder schaffen das, sondern Jesus schafft das. Und so lerne ich, dass dieses Volk, das geistlich nicht erweckt war, dass sie einen Mangel an Erkenntnis hatten. Sie hatten einen Mangel an Wahrheit. Sie haben vielleicht vergessen, wie Gott war. Sie haben vergessen, wer Gott wirklich ist. Und so frage ich uns heute Abend, haben wir einen Mangel an Erkenntnis? Haben wir uns zufrieden gegeben mit dem, was wir haben? So wie jetzt der Zustand ist, ist es für uns okay oder wollen wir mehr von Gott? Wollen wir tiefer gehen? Sind wir bereit, Zeit zu opfern auf unseren Knien, damit er uns mehr von sich offenbart? Lass uns nicht einfach von dem einen hoch zum anderen hochgehen wollen, von Wunder zu Wunder, weil Wunder bringen keine Umkehr. So schaue ich auf die Pharisäer, bei denen das sogar das Gegenteil war. Umso mehr Wunder sie gesehen haben, umso mehr haben sie Jesus gehasst. Umso härter ist ihr Herz geworden. Aber wiederum dürfen wir trotzdem für Wunder beten, weil für den Glauben, der da ist, er wird dadurch gestärkt und bestätigt. Wir sehen die Menschen um Jesus herum, die Jünger, die nicht hart geworden sind wie die Pharisäer, sondern der Glaube, der schon da war, die Erkenntnis über Jesus, die schon da war, wurde gestärkt und bestätigt. So wollen wir uns nicht hauptsächlich danach ausstrecken, dass wir Wunder sehen, sondern wir wollen beten, Gott, zeig uns mehr von dir. Schenk uns mehr Erkenntnis von dir. Aber was ist denn eigentlich geschehen? Elia betet da jetzt und auf einmal kommt Feuer vom Himmel. Und ich denke, was so besonders an dieser Situation war, weil es war ein Wunder. Es war etwas Wundersames, was geschehen ist. Aber wenn wir uns die Situation besser anschauen, dann sehen wir diese Baalspriester, über die Elia sich sogar lustig gemacht hat. Er hat gesagt, ruft vielleicht sogar noch lauter, vielleicht schläft da gerade euer Gott. Sie sehen diese Realität, dieser Götze, der nicht hört. Und dann sehen sie Elia, der sogar Wassereimer über dieses Opfer kippt, sodass es gegen jede Naturgesetze nicht brennen soll. Und auf einmal kommt dieses Feuer vom Himmel und verzehrt alles. Wir lesen, dass alles verzehrt wird. Selbst das Wasser. Und wie das geschieht, sieht Israel nicht dieses Wunder und denkt sich, oh, dieses Wunder ist ja das Wunder, ist soweit was Großes, sondern sie erkennen dadurch, dass Gott etwas Wunderbares macht, offenbart er, wer er ist, wie groß er ist, wie viel größer er ist als diese Götzen, wie viel größer er ist als alles, was sie sich vorstellen konnten. Sie erkennen neu, dass er der Gott ist, der alles geschaffen hat, dass er der Gott ist, der genug für sie ist, dass er der Gott ist, der sie durchträgt, dass er der Gott ist, der sie aus Ägypten geholt hat, dass er der Gott ist, der sie freigesetzt hat. Und um es besser zusammenzufassen, in Jesaja 43, Vers 11 erkennen sie, ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Und genau das sagt Jesus auch in Johannes 14, Vers 6. Und das ist die Erkenntnis, die wir in unserem Leben nicht vergessen dürfen, die wir in unseren Predigten nicht vergessen dürfen, die wir in unserem Miteinander nicht vergessen dürfen, die wir als Christen immer auf unserer Zunge tragen müssten, um sie Menschen weiterzugeben. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also lernen wir daraus, dass sobald das Volk, das geschlafen hat, mit Wahrheit konfrontiert wurde, wurden sie aus diesem Schlaf entrissen. Die Ablehnung von Heiligkeit wurde genommen. Sie erkannten Gott, sie erkannten, wer er ist und wie er ist. Und genau das können wir auch für unser Leben sehen, beziehungsweise für die Menschen um uns herum. Wenn die Wahrheit selbst uns begegnet, also in anderen Worten, wenn Jesus, der die Wahrheit selbst ist, uns begegnet, dann werden wir frei. Dann wachen wir aus unserem Schlaf, dann werden wir erweckt. Wenn wir erkennen, wer er ist, dann verändert uns das. Wir erkennen unsere Sünde als das, was sie wirklich ist. Wir sind nicht mehr hartnäckig, wir sind nicht mehr rebellisch, wir sind nicht mehr stur, wir sind nicht mehr widerspenstig, sondern wir erkennen, dass wir sündig sind im Gegensatz zu Jesus und dass wir ihn brauchen, dass wir Rettung brauchen. Wir erkennen unsere Fehler. Wir wollen heilig sein. Ein innerer Antrieb danach, so zu sein wie er. Ein innerer Antrieb, Sünden aus unserem Leben rauszuschneiden, auch wenn es weh tut, sie aus unserem Leben so weit zu entfernen, wie es nur geht. Wir werden dankbar, weil wir uns vor Augen halten, was er für uns getan hat. Und so kommen wir zum dritten Punkt. Er ist es, der uns erweckt durch Erkenntnis. Und wenn wir erweckt sind, dann führt uns das zu wahrer Anbetung. Da fiel das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und es leckte das Wasser auf im Graben. Als das ganze Volk dies sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Und der Herr ist wirklich Gott. Und wie Gott ihnen begegnet ist in dieser Situation, wie er Elias Gebet erhört hat und dem Volk Erkenntnis gegeben hat, so hat sich etwas in ihrem Herzen verändert. Und es ist nicht einfach nur, dass sie diese Worte sprechen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott, ohne dass irgendetwas in ihren Herzen vorgegangen ist. Wir sehen so viel mehr. Es heißt, dass sie auf ihr Angesicht fielen. Wenn jemand vor Gott auf sein Angesicht fällt, dann bedeutet das, dass er in einer demütigen Haltung da ist. Wenn jemand demütig ist, dann hat er erkannt, dass er kleiner ist, dass er abhängig ist, dass er Gott braucht. Wenn jemand demütig ist, dann ist er bereit, umzukehren. Dann ist er bereit, sich verändern zu lassen. Dann ist er bereit, alles hinter sich zu lassen. Wenn jemand demütig ist, wenn er auf sein Angesicht fällt, dann ist er bereit zur Buße. Dann ist er bereit, Heiligkeit in seinem Leben Raum zu lassen. Aber wir sehen auch Hingabe. Weil dieser Ausruf, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott, ist nicht einfach nur ein Ausruf, der halbherzig kam, sondern in dem Kontext. Und wie ich diese Geschichte einfach gelesen habe, ist mir gleich aufgefallen, dass das von ganzem Herzen kam. Es war eine Überzeugung, die ganz tief in ihr Herz geschrieben wurde. Sie haben neu erkannt, dass er der einzige Gott ist, dass er der wahre Gott ist, dass er der einzige ist, der rettet. Und so sehen wir, dass dieses Geschehen ist, diese Situation, diese Gnade, dass sie erweckt wurden, hat sie verändert. Sie fangen an zu anbeten, und zwar demütig und voller Hingabe. Und so gehen wir vielleicht ins Neue Testament und wir überlegen, wie ist eigentlich Anbetung zu verstehen? Und wir sehen in Epheser 3, Vers 14, dass Paulus genau das beschreibt, was hier mit diesem Volk passiert. Noch einmal, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Wenn ich mir vor Augen halte, wie groß er ist. Wenn ich mir vor Augen halte, wie groß seine Liebe ist. Wenn ich mir vor Augen halte, wie groß seine Gnade ist. Wie groß seine Güte ist, seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit. Wenn ich mir vor Augen halte, dass er der ist, der von Anfang an da war. Durch den alles besteht und entstanden ist. Und in dem alles sein Ziel findet. Und wenn ich mir vor Augen halte, dass er für mich gestorben ist und Beziehung mit mir haben will, dann kann ich nicht anders, als am Beten vor dem Vater niederzuknien. Aber Anbetung geschieht nicht nur in den ersten drei und den letzten zwei Liedern vor der Predigt, also die Lieder, die ruhig sind, sondern in Johannes 4, Vers 24 lernen wir, was wahre Anbetung ist. Das sind wahre Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gottes Geist und die ihn anbeten wollen, müssen ihn mit im Geist und in der Wahrheit anbeten. In anderen Worten, wahre Anbeter sind die, die es in Wahrheit tun und mit allem, was sie sind. Mit ganzem Herzen, ohne etwas zurückzuhalten. Und was ich immer ganz interessant finde, ist, dass es heißt, müssen ihn in der Wahrheit anbeten. Nicht in irgendeiner Wahrheit, sondern in dem, der wirklich Wahrheit ist, in Jesus anbeten. Wahre Anbetung geschieht in Jesus, der die Wahrheit selber ist. Und so überlegen wir, wenn jetzt Anbetung nicht nur im Lobpreis geschieht, wenn Anbetung mehr als nur Lieder ist, die wir singen, was ist es dann? Anbetung geschieht darin, wie ich lebe. Wie ich mich verhalte, wenn niemand zusieht, wie ich mit meinen Menschen umgehe, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe. Anbetung geschieht darin, wie ich meine Zeit mir einteile. Ist Gott das Wichtigste für mich? Lebe ich so, dass mein Leben ihn ehrt? Alles, was ich tue, dass Menschen mein Leben anschauen und denken, wow, er ist wirklich ein gottesfürchtiger Mensch. Oder sein Gott ist ein großer Gott. Anbetung geschieht darin, wie ich rede. Hören Menschen uns zu und denken sie sich, Mann, ich habe noch nicht ein schlechtes Wort von ihm gehört. Ich habe kein Schimpfwort von ihm gehört. Ich habe nicht mal gehört, dass er schlecht über jemand redet. Er muss echt ein gottesfürchtiger Mensch sein. Sein Gott muss wirklich ein guter Gott sein. So wie wir reden, sollte Menschen klar machen, wie unser Gott ist. Und dadurch anbeten wir ihn. Unsere Anbetung geschieht schon da, wie wir denken, was für Gedanken wir in unserem Kopf Raum lassen, was für Gedanken wir interpretieren und weiterdenken und zu Ende denken. Anbetung geschieht da, wo ich vielleicht sogar hinschaue. Ob ich mir denke, Gott sieht mich eh nicht und deswegen ist es doch egal, was ich mir anschaue, wo ich hinschaue. Aber da müssen wir immer ehrlich zu uns selber sein und wir dürfen uns ständig die Frage stellen, würde ich das, was ich mir gerade anschaue, da, wo ich gerade hingeschaut habe, auch würde ich das anschauen, auch wenn Gott mit mir ist jetzt in diesem Raum, was er eigentlich immer ist, weil er uns sieht. Aber oft vergessen wir das. Und so fängt da sogar schon Anbetung an. Anbetung beginnt auch da, wie wir Menschen begegnen, wie wir mit ihm umgehen. Leben wir unser Leben und denken, ach, rutscht mir doch alle den Buckel runter, ich habe keine Lust, ich habe meine eigenen Sorgen. Und ob es euch gut geht oder euch schlecht geht, ist mir doch so voll egal. Oder begegnen wir ihnen in Liebe? Und auch wenn es uns schlecht geht, haben wir Kraft und Zeit für jeden Einzelnen, um auch ihre Lasten vielleicht ein Stück mitzutragen. In der Jugend hatten wir eine Predigtreihe über Arbeit und wie wir arbeiten sollten. Und da haben wir gelernt, dass sogar wie wir arbeiten, Anbetung sein kann. Dass unsere Arbeitskollegen sehen, hey, der ist so ehrlich. Der macht keine Pause und stempelt nicht ab. Der trägt seine Stunden nicht aufgerundet ein mit 5, 6 Minuten mehr. Er ist niemand, der, wenn der Chef nicht guckt, die ganze Zeit am Handy ist oder irgendwas anderes macht, sondern der ist ehrlich. Warum macht er das? Was ist mit ihm anders? In jedem Bereich unseres Lebens sollte unsere Taten, unsere Worte, wie wir uns verhalten, Gott verherrlichen. Und so ist wahre Anbetung nicht nur eine Anbetung, die im Geist und in der Wahrheit geschieht, die wir hier sonntags tun, sondern wahre Anbetung ist ein Lebensstil, wie wir unser Leben ausleben. Jeder Moment unseres Lebens sollte Gott verherrlichen. Wenn Menschen auf unser Leben sehen oder wenn Gott Menschen offenbart, was wir im Geheimen machen, dann sollten sie nicht erschreckt sein, sondern sie sollten denken, Mann, er ist ein Vorbild. Diese Person ist ein Vorbild. Sie ist ein Vorbild. Und so kommen wir zum Schluss und ich möchte noch ganz kurz zusammenfassen. Der erste Punkt ist der Zustand eines schlafenden Volkes und um es in 3 Worten zusammenzufassen, sie hassen Heiligkeit. Menschen, die geistig schlafen, sie wollen in diesem Zustand bleiben. Sie wollen sich nicht verändern lassen. Weil Veränderung ist immer etwas, ja, was kostet, was unangenehm ist, was ein Prozess ist, der lange dauert. Und dann haben wir gelernt, dass Erkenntnis uns zur Erweckung führt. Umso mehr wir von Gott erfahren und erkennen, umso tiefer kommen wir an sein Herz. Umso mehr und umso größer ist unser innerer Antrieb, ihm ähnlich werden zu wollen, ihn zu verherrlichen, ihn groß zu machen, Menschen zu verkünden, wie groß dieser Gott ist, den wir Tag für Tag mehr kennenlernen dürfen. Und wenn wir an diesem Punkt sind, dass Gott uns erweckt hat, dann führt uns das zu wahrer Anbetung. Und Anbetung, die nicht nur eine Zeit anhält, sondern Anbetung, die sich durch unser ganzes Leben durchzieht. Und so möchte ich euch einladen, dass wir gemeinsam aufstehen. Ich möchte noch, dass wir ins Gebet gehen und dann werden wir noch ein paar Lieder singen, in denen wir das auch machen können, ganz praktisch Gott anbeten. Und was auch immer heute Abend Thema war, wo du dich wiedergefunden hast, wir haben einen Gott, der gnädig ist. Er ist ein Gott, der das geknickte Halm nicht abbricht, sondern er stellt es wieder auf. Und so dürfen wir, egal in welcher Situation wir sind, seine Gnade annehmen und wissen, dass wenn wir diesen Schritt auf ihn zumachen, dass er uns vergibt und uns wieder aufrichtet.
Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.